Click and Rush Episode 28. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky und auf TikTok.
Ich bin @JoachimHebel und auf denselben Kanälen zu finden wie die Uli.
Auf TikTok habe ich überhaupt keinen Bock, kann ich sagen. Aber ich bin da, falls ihr mich finden wollt. Aber das geht mir
gerade.
Achso,
ich bin auch noch auf der, wie der Doktor sagen würde, ich bin auch noch auf der App mit dem gelben Gespenst.
Ja, das ist wichtig.
Können wir wieder die App mit dem gelben Gespenst spielen?
Das ist sehr wichtig. Folgt ihm vor allen Dingen da. Es ist genau 26 Tage her, am Tag der Aufnahme, dass wir gepodcastet haben. Denn eine Länderspielpause lag dazwischen und dann ja vor allen Dingen noch eine FA Cup Pause. Und das bedeutet wiederum, dass wir ebenfalls fast einen Monat pausiert haben. Das ist die zweite, etwas längere Phase in dieser Saison, in der es keinen Premier League Fußball gegeben hat. Sehr seltsam, wie ich finde. Das Gute ist es, jetzt müssen wir nicht mehr pausieren, jetzt ziehen wir durch bis zum Schluss. Es sind noch 6 Spieltage und am Tag der Aufnahme, am Montag nämlich, ist sogar noch ein Monday Night Game unterwegs. Das heißt, für 2 Teams sind sogar noch 7 Spiele zu gehen.
Ja, also sehr komisch, ehrlich gesagt, dass wir so lange nicht online waren. Also finde ich echt auch selbst seltsam. Und ich wurde natürlich auch sehr, sehr oft gefragt und teilweise auch wirklich von Leuten gefragt, habt ihr jetzt den Podcast eingestellt? Also wirklich, also teilweise auch von Kumpels, die das hören und so. Also es war für uns auch seltsam, euch nicht zu hören oder beziehungsweise von euch nichts zu hören. Keine Reaktion darauf. Und irgendwie haben wir schon gedacht, wir haben was falsch gemacht, aber wir haben gar nichts gemacht, weil es nichts zu machen gab.
Ja, aber das Schöne ist das, in der Zwischenzeit sind Dinge passiert und da können wir jetzt der Reihe nach wahrscheinlich ein bisschen was aufarbeiten, ohne aber, dass wir die Aktualität komplett aus den Augen lassen würden. Nämlich zum einen, also ich glaube, die englische Nationalmannschaft sparen wir jetzt hier nochmal aus, das war jetzt auch nicht so super aussagekräftig, was da in der Länderspielpause passiert ist. Die eine oder andere Nominierung von Thomas Tuchel, ja, okay, aber das würde ich jetzt mal gerne außen vor lassen. Können wir dann ja vielleicht noch 2-3 Takte dazu verlieren, wenn es denn dann in Richtung WM geht und da Interesse überhaupt besteht. Aber was natürlich die eine Meldung überhaupt gewesen ist, ist die, die wir schon A, vorhergesagt haben und B, uns auch insgeheim so ein bisschen erhofft haben, ist nämlich die, dass Igor Tudor nicht mehr Trainer der Spurs ist. Insgesamt hat er 5 Premier League Spiele Zeit bekommen, 4 davon hat er verloren, 1 Unentschieden geholt und Roberto De Zerbi ist es geworden. Vielleicht müssen wir nochmal 2-3 Sätze zu Tudor als solches sagen. Den Großteil, glaube ich, den haben wir besprochen. Die letzte Episode legt schon nochmal sehr deutlich nahe, was wir von ihm halten. Aber vielleicht abschließend nochmal zur kurzen Amtszeit Tudors, wie es dir gegangen ist damit.
Kurze Quizfrage, 2 Quizfragen. Die kürzesten Trainerperioden der Premier League-Geschichte, auf welchem Rang ist er zu finden? 44 Tage, das kann ich dir vorwegnehmen.
Ja, wahrscheinlich war Sam Allardyce einmal kürzer. Und
Postecoglou war... Da hast du übrigens schon beantwortet, weil Sam Allardyce ist der kürzeste.
Und Ange Postecoglou, glaube ich, war...
Respekt.
War
der
vielleicht sogar,
Respekt.
War der kürzer?
39 Tage.
Okay, da hätte ich jetzt sogar fast getippt, dass der vielleicht sogar drüber sein könnte. Und dann muss es ja wahrscheinlich noch einen geben...
Ja, wenn du auf den kommst, dann überweise ich dir mein ganzes nächstes Monatsgehalt. Ohne zu googeln.
Ja, ich habe es irgendwo schon mal gelesen.
Charlton Athletic Les Reed. Also den Namen habe ich noch nicht mal gehört. Deswegen, wir bleiben bei den anderen beiden. Respekt, aus Sam Allardyce wäre ich nicht gekommen, ehrlich gesagt. Also glaube ich, wäre jetzt auch nicht drauf gekommen. So schnell und Ange Postecoglou, ja, musst du dann auch erstmal noch parat haben. Deswegen, er ist Rang 4, du hast recht. Und danach Ewigkeiten gar nichts. Und weißt du, wer dann kam? Fulham. Ich gebe bloß den Tipp.
Felix Magath. Nee, der war länger.
René Mollensteen.
Oh ja, stimmt. Das war besonders bescheiden. Ja,
auch
ja,
großer
das
Fan
war.
Genau. Das also da sind wir angekommen. Ich habe es, glaube ich, ja, ich glaube, es kann man zurückhören. Ich war ehrlich gesagt, ich war am Anfang sehr überrascht, dass du den so hoch gerankt hast. Ich habe mir gleich gedacht, das wird nichts, ehrlich gesagt. Klar, der hat verhältnismäßig guten Rekord darin, einfach Sachen dann zurechtzurichten. Aber ich mir war eigentlich klar, dass es bei Tottenham nichts wird. Ich war total überrascht, dass die ersten Momente eigentlich gar nicht so schlecht waren, ehrlich gesagt. Und wir sehen ja jetzt, aber das muss man auch fairerweise sagen, es sind viele Verletzte, es fehlen viele, es fehlt Ten viele. In dieser Mannschaft gibt es eine Grüppchenbildung, offensichtlich. Es gibt eine Diskrepanz zwischen Fans und Mannschaft, zwischen Trainer und Mannschaft, zwischen Trainer und Fans. Das ist ja alles im Dreieck zwischen Besitzerschaft und Trainer, zwischen Besitzerschaft und Mannschaft. Also das ist ja eigentlich nur Ärger. Das Einzige, was man wirklich ja schön bezeichnen kann, ist das Stadion. Und ansonsten ist da einfach nur Ärger. Und deswegen, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Damit musste er erstmal umgehen. Er hat trotzdem jedes Fettnäpfchen irgendwie ja mitgenommen, das er mitnehmen konnte und sich manche sogar selbst gemacht. Deswegen hat es mich sehr, sehr gewundert. Also hat es mich dann doch nicht gewundert, sagen wir mal so, dass er entlassen wurde. Und ich habe das ja schon, was war das für ein Spiel, das ich hatte damals, glaube gegen Crystal Palace oder sowas, in dem ich schon gesagt habe, gegen Fulham, dass das in die Hose gehen kann und dass die sich überlegen werden müssen, ob das so weitergeht. Und habe da dann schon auch meine Fühlerchen ausgestreckt nach, glaube ich, einem dritten Spiel oder so war das ja schon, oder zweites Spiel. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ich muss mal nachschauen nochmal, als sie da wirklich so untergegangen sind. Ja, doch, es war doch Palace. Da hat es ja schon die Gedanken, oder habe ich ja schon den Gedanken geäußert, der wird das nicht überleben. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, der letzte Sieg, der war am 28.12. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also das muss man echt mal sagen, das grundsätzlich ist natürlich jetzt das Problem, kann er jetzt nicht alleine was dafür, aber also dass er es nicht richten würde, war mir klar. Und das Problem ist halt natürlich jetzt aber, um dann den Turn hinzubekommen, du hast einen gehabt, der eindeutig dafür da ist, ein Pflaster draufzukleben. Pflaster draufkleben hat nicht funktioniert, das hat nicht gereicht, das haben wir gemerkt. Und jetzt hast du aber jemanden geholt, der eigentlich ein Langfristtherapeut ist, der ja was implementieren will, der sicherlich nicht dafür da ist, Pflaster draufzukleben. Aber du brauchst erst einmal ein Pflaster, die alte Wunde ist noch nicht geheilt. Und ob das jetzt funktioniert, wage ich stark zu bezweifeln. Und wir haben es ja gesehen am Wochenende, es war ja nie mal recht viel besser oder irgendwas. Das ist dann schon echt heftig und es kann einem Angst und Bange werden. Wir hatten es letzte Saison. In der letzten Saison konntest du locker sagen, pfeif auf die Liga, wir gehen auf Europa. Du kannst jetzt nicht mehr auf Europa gehen und die Liga bröckelt dir davon. Es ist nicht 5:12, sondern es ist wahrscheinlich 2:12. West Ham United ist an dir vorbei. Du bist auf einem Abstiegsrang. Das ist eine absolute Katastrophe. Und ja, du kannst jetzt 100-mal sagen, ja, wir sind Tottenham und wir sind ein Big-Six-Club und da wird nichts passieren. Mama mia, da kannst du dich aber schnell täuschen, weil wir sehen, was West Ham gerade macht. Die haben 4-0 gegen, ja, okay, zugegeben, Wolverhampton gewonnen. Aber es ist ja bei West Ham ein Trend zu sehen, der sehr, sehr positiv ist. Die haben Selbstvertrauen, die reißen sich zusammen, die beißen, die kämpfen. Und auf der anderen Seite siehst du bei Tottenham eigentlich so eine Wurstigkeit, plus sie zerfällern sich gegenseitig. Und haben jetzt auch noch einen Trainer geholt, der einfach Zeit braucht, um sein Ding zu implementieren. Also als Tottenham, wenn ich Tottenham-Fan wäre, ja, mir schreiben viele von euch, euch wird Angst und Bange und mir wird das ehrlich gesagt auch.
Ja, also zu Tudor vielleicht nochmal ganz kurz, das stimmt, ich habe versucht, das sachlich zu bewerten, nachdem ich mit Christian Bernhard vor allen Dingen gesprochen habe, aufgrund der Feuerwehrtätigkeiten in Italien, wo er die Dinge auf verschiedenen Ebenen ganz gut gerichtet hat. Meine allererste Reaktion war ja auch, okay, jetzt wollen sie nicht mehr, aber sehr, sehr spannendes Thema, finde ich, weil das hat ja ganz, ganz viele Dimensionen, was bei Tottenham jetzt passiert. Du hast schon gesagt, De Zerbi, jemand, der eigentlich nicht sofort wirkt, auch wenn es schon ist. Ich habe mir die ersten Ergebnisse bei den verschiedenen Stationen, die er gehabt hat, das sind ja sehr, sehr viele gewesen, ganz genau angeschaut und das hat schon meistens erst einmal funktioniert, was die Ergebnisse betrifft bei Brighton, und das ist dann vielleicht das am ersten vergleichbare Stück, allerdings nicht. Da hat er zwar nicht viel verloren, aber hat auch erstmal nicht gewonnen. Und jetzt haben sie ja das erste Spiel schon mal verloren unter ihm und da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf, was da passiert ist oder nicht. Nichtsdestotrotz ist es schon, ich habe da ganz verschiedene Gedanken dazu, weil auf der einen Seite ist De Zerbi, das haben wir hier auch schon mehrfach gesagt, war das der Wunschkandidat? Und es war er wohl auch schon sogar vor Thomas Frank, war er in jedem Fall aber nach Thomas Frank. Damals war der war bis zum 8. Februar noch im Amt bei Olympique Marseille, wohl noch nicht so hundertprozentig greifbar, sodass man sich erstmal entschieden hat, einen Feuerwehrmann zu holen, der in Wahrheit den Brand aber nochmal deutlich beschleunigt hat. Das muss man schon auch nochmal klar sagen. Wenngleich ich nicht weiß, wie viel Tudor wirklich dafür kann. Nichtsdestotrotz haben wir auch schon mal besprochen, diese ganzen ständigen Kaderwechsel, Aufstellungswechsel, bla bla. Erst ganz zum Schluss habe ich sowas erkannt wie eine Idee. So ganz, ganz, ganz zum Schluss. Und das ist natürlich einfach, das funktioniert ja so nicht. Und jetzt ist De Zerbi da, von dem wir wissen, okay, das soll sozusagen zwei in einem sein für Tottenham. Nämlich auf der einen Seite der Retter, das ist jetzt mal das Wichtigste zunächst, und dann auf der anderen Seite aber gleich derjenige, der das Ding dann wieder auf Kurs bringt. Jetzt könnte man sagen, wenn man böse ist, die haben gar nicht verstanden, worum es hier geht. Weil die gar nicht wirklich daran glauben, dass sie qualitativ schwach genug sind, um wirklich ernsthaft abzusteigen. Und diese Gefahr ist halt mehr als real im Moment. Weil auch da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Und ich habe das am Sonntag in dem Spiel auch so gesagt. Ich verstehe schon, dass man verführt ist, sich einen italienischen Sportwagen zu holen. Aber das macht ja gar keinen Sinn, wenn man gerade 6 Jahre gar kein Auto gefahren hat und dann aber direkt gleich im 5. Gang anfährt und mit 200 oder so düst. Das könnte bedeuten, dass man direkt schnell in die Leitplanke geht, und das würde in dem Fall zweite Liga bedeuten, weil das ja völlig, das mag man sich gar nicht vorstellen, was es bedeuten würde, aus diesem Big Six Konstrukt auszubrechen. Das ist natürlich nur theoretisch eine Natur hat, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass Tottenham zu den einnahmenstärksten Teams zählt, zu denen die logischerweise, also Big Six meint ja immer vor allen Dingen das Finanzielle, das Cocon mit Stadion, mit Markenname, mit Spielern, aber auch dem gesamten Mitarbeiterstab und so weiter und so weiter. Wenn man das verlieren würde, wäre das eine historische Zäsur für die Premier League. Insofern würde ich es fast schon wieder gerne sehen, weil ich einfach mal, also das bedeutet ja nur, dass wir darüber reden, es gibt halt nur Big Five Plus, und Tottenham ist ja sowieso immer von den Big Six das am wenigsten biggeste Team gewesen, das ist uns ja auch klar, aber trotz und alledem zählen sie halt nun mal mit dazu, und was das dann mit der gesamten Liga machen würde, wie das auch in der Championship funktionieren würde und so, das hätte schon einen gewissen Spannungsgrad, so ist es nicht. Aber es wäre natürlich eine absolute Vollkatastrophe für den Verein, wenn das passieren würde. Ergo, so habe ich das ja auch gesagt, hat De Zerbi jetzt 7 Spiele, jetzt nur noch 6 Zeit, um die nächsten wahrscheinlich sogar aber 60 Jahre zu definieren für Tottenham. Mindestens aber mal die nächsten 10 Jahre, weil das bedeuten würde, dass die aus einer Phalanx ausbrechen, in die sie eigentlich dachten, für immer zu gehören. Und ich habe auch nie damit gerechnet, dass wir ernsthaft mal über einen Abstieg eines Big Six Teams sprechen werden. Weil auch in der letzten Saison bei United und Tottenham, wo es ja nicht gut lief, waren sie ja immer noch meilenweit davon entfernt. Aber diese Saison ist es echt real, und das ist genau das, was ich meine. De Zerbi, ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich war sehr gespannt auf dieses erste Spiel gegen Sunderland. Was würde er tun? Wie würde er wirken? Kann man schon etwas erkennen oder nicht? Schafft er das? Habe ich auch gestern so als Claim vor mir hergetragen. Das ist mir jetzt erstmal wurscht, welche X's und O's der hinmalt. Auch wenn Tottenham, also müssen wir über die Personalie gleich nochmal gesondert sprechen, aber auch wenn Tottenham darum bemüht war, ihn auch öffentlich als den Fußballarbeiter darzustellen. Also viele, viele Bilder vom Trainingsplatz, bla bla. Aber würde er es schaffen, denen nicht zu sagen, wie sie von hinten rauszuspielen haben oder wie viele Flachpässe vor dem Querpass passieren, sondern schafft er das, der Mannschaft glaubhaft zu versichern, das ist eine fast schon extreme Situation, aber ihr seid gut genug, ohne dass die denken, wir sind so gut, dass wir da unten eigentlich gar nichts verloren haben. Das ist ja genau das Fiese, dass man bei manchen Spielern das Gefühl hat, die denken, wir sind too big to go. Aber das sind sie nicht, sondern diese Gefahr ist vollkommen real aus meiner Sicht.
Ja, und genau das ist ja der Punkt. Also bei mir ist das bei FIFA manchmal so, dass irgendwie Manchester United sind sie gerade übrigens auch wirklich, auf dem drittletzten Platz sind, und man sich denkt, ja, und absteigen tun die sowieso nicht, weil am Ende haben die dann plötzlich mal 13 Punkte mehr und dann bleiben die drin. Das ist beim Computerspiel so, aber in echt ist die Abstiegsgefahr halt einfach da. Und teilweise, ich meine, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, die sind in der Marktwerttabelle, sind die auf Rang 5, das muss man sich mal überlegen. Die haben einen Gesamtmarktwert von 800 Millionen Euro. Das ist also unglaublich, was da momentan gerade verbrannt wird, auch an Markenwert, an Marktwert, stellen wir vor, die steigen ab, ja, der Verein ist wahrscheinlich über 1 Milliarde wert, mehr. Weit mehr, wahrscheinlich sogar 2. Und wenn du absteigst, ist es wahrscheinlich die Hälfte. Du hast dieses Stadion, das du ja bewirtschaften musst, das Geld verdient, das ist natürlich auch, da ist ja eine Riesenrechnung dahinter, eine Kalkulation, was du wann, wo, wie einnimmst, du rechnest ja damit und so weiter und so fort. Das kann diesen ganzen Verein in eine Unwucht werfen. Schalke können wir ja mal fragen, was da passiert ist danach. Also das, und vor allem, du kannst auch nicht garantieren, die Championship hat, 46 Spieltage, du kannst dann auch nicht garantieren, dass du sofort wieder zurückkehrst. Das ist nicht garantiert. Deswegen, das ist natürlich jetzt sehr, sehr weit gedacht, aber und natürlich wissen die das. Nur du musst alles versuchen, um nicht abzusteigen. Das ist saudämlich, das zu sagen, weil es absolut klar ist, aber genauso unklar ist es Tottenham auch. So wirkt es momentan. Und jetzt kommen wir natürlich zum Punkt. Ja, da sind sehr, sehr viele Verletzte, ja. Davis, Romero, Kulusevski, Maddison, Odobert, Vicario, Tell, Kudus, Saar, Bentancur. Also sie haben eine Menge Spieler, die einfach momentan nicht fit sind. Und das sind natürlich herausragende Spieler. Aber, wenn du jetzt schaust, Kinski, Porro, Romero, Van de Ven, Udogi, Porro, Romero, Van de Ven, Udogi. Allein die Viererkette ist eigentlich das, was sie sich wünschen. Du hast Gray und Gallagher, du hast Kolomoani, du hast Bergwall, du hast Richarlison, du hast Solanke. Das ist eine mehr als ordentliche Mannschaft und ist nah an dem dran, was sie eigentlich spielen lassen wollen würden. Klar, da fehlt vielleicht dann noch, über wen kann man diskutieren? Vicario, klar. Da fehlt dann vielleicht noch, wen kannst du sagen, Kulusevski und Maddison, okay. Aber das sind ja, ich sag mal, Wechsel, die sind möglich. Oder das sind ja Verletzungen, die sind möglich. Und dass die mal nicht dabei sind, das ist auch möglich. Du hast Palinha, Saar, Tell, Danso, Simons, alle eingewechselt. Und das ist nicht so schlecht. Deswegen, ich verstehe, dass das viele sagen, ja, da sind viele Verletzte. Und klar, du ziehst dann auch ein bisschen Müdigkeit durch und so weiter und so fort. Aber dass du dann gegen Sunderland so ein Spiel zeigst, in dem du ja wirklich auch noch unterlegen bist, in dem du nur eine Chance hast eigentlich im Grunde genommen. Ja, okay, die wird, also, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Du hast weitaus weniger Ballaktionen im Strafraum gehabt. Du hast die Hälfte an Expected Goals gehabt als der Gegner. Du hast weniger Ballbesitz gehabt. Also worüber reden wir? Das ist einfach eine wirklich, also sogar mehr Ballaktion im gegnerischen Strafraum. Entschuldigung, das habe ich falsch abgelesen. Also das heißt, du hast trotzdem kein gutes Spiel gemacht gegen Sunderland. Ja, die sind auch nicht einfach und gerade zu Hause nicht einfach. Aber das hilft dir halt jetzt nicht. Und das ist das große Problem, dass du einfach, dass die Spiele ausgegangen sind und dass du mit Tudor natürlich, das ist dasselbe, wie wir schon mal gesagt haben, in der Premier League kannst du nicht einfach sagen, jetzt probieren wir mal 5 Spiele was aus. Sondern es ist im Endeffekt so, 5x3 sind 15. Dir fehlen 15 Punkte, wenn du sagst, es sind 5 Spiele. Das ist und diese 15 Punkte können eine Menge ausmachen. Das heißt, also deswegen, ich habe wirklich Angst, dass die das nicht verstanden haben, wie du es gesagt hast, dass die sich denken, ja, ist ja jetzt egal, dann beenden wir die Saison, der ist gut genug, um das zu machen. Und nochmal, der Zerbi ist keine falsche Entscheidung. Überhaupt nicht. Das ist eine absolut richtige Entscheidung. Nur vielleicht, was ist, das können wir alle nicht sehen, aber was ist, wenn der das vielleicht nicht so ernst nimmt und denkt, ja, und vielleicht nur ein Ticken zu viel will, dann rinnt dir das alles runter. Dann rinnt dir das alles den Tisch runter. Und das ist, glaube ich, das ganz große Problem. Der braucht bloß ein bisschen zu viel wackeln und es rinnt alles runter. Und das ist halt genau die Gefahr, die er ja schon auch hat, weil der ist ja selbstbewusst, der ist jemand, der progressiv ist, der was probieren möchte und das kann in die Hose gehen und wir haben es jetzt am Wochenende gesehen, es war kein gutes Spiel und auch da, ich habe nicht gesehen, dass irgendwie diese Mannschaft zumindest im Kern verstanden hat, dass sie sich jetzt zusammenreißen müssen und dass sie zusammen irgendwie noch etwas reißen möchten, sondern es wirkt im Endeffekt so, als würde jeder irgendwie für sich spielen, als würde sich jeder denken, naja, dann gehe ich halt woanders hin und manche, so wirkt es, gerade Porro zum Beispiel, der hat ja sowieso schon mit sich und den anderen abgeschlossen. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Dann hörst du von Van de Ven, dass der schon sagt, er könnte sich vorstellen, woanders hinzugehen, er sieht jetzt hier die Entwicklung nicht so, wie er sich das vorstellt. Ein Romero, der ja schon im Sommer quasi weg wollte, ja, der hat dann verlängert, aber trotzdem, die Diskussionen sind ja nach wie vor da. Der Torhüter wurde so selbst angezählt vom vorherigen Trainer, der wird auch nicht mehr sonderlich motiviert sein und so weiter und so fort. Und da sieht man ja auch, dass also du hast ja nur solche Thematiken, in denen du sagen kannst, Richarlison war schon ausgebotet, mehr oder minder, den wollte keiner, Gallagher wollte from the start keiner, jetzt ist er plötzlich da und muss, Kolomoani ist nur ausgedehnt. Du hast da so viele Themen in dieser Mannschaft und auch sehr, sehr viele Spieler, die einfach zum Nebenmann schauen, außer Romero, aber der ist halt einfach jetzt nicht unbedingt jemand, der dir Halt gibt, sondern der ja selbst ein Vulkan ist. Also du hast so viele Probleme momentan vor Ort, dass ich einfach nicht sehe, wer es richten kann und soll und die Verunsicherung ist bei jeder Person zu spüren, bei jeder Einzelnen, egal ob auf dem Platz oder abseits des Feldes und trotzdem glaube ich, haben, und das ist ja der große Wirrwarr an der ganzen Geschichte. Ich sehe, dass alle verunsichert sind und dass alle irgendwie von der Situation gelähmt sind. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass sie verstanden haben, worum es geht.
Ja, ich glaube, dass keiner einfach die Verantwortung so richtig gerne haben möchte. Deswegen, jeder sagt halt so mehr oder weniger, der andere ist schuld und wir sind ja eigentlich gut genug dafür. Und ja, es ist natürlich, man muss das schon fairerweise dazu sagen, das ist natürlich eine sauschwierige Situation, in der man sich befindet, weil man auf der einen Seite grundsätzlich von dem überzeugt ist, was man gemacht hat. Und das, das haben wir ja auch so eingeordnet. Das ist ja auch so. Also ich würde jetzt ich hätte nicht gesagt im Sommer und hab's auch nicht gesagt, oh, Xavi ist aber ein bodenloser Deal zum Beispiel. Aber er hat natürlich vorne und hinten nicht funktioniert für Tottenham und vielleicht sogar mehr eingerissen, als er gut gemacht hat. Mathys Tel haben wir ja auch drüber gesprochen, den fest zu verpflichten für großes Geld. Hat sich jetzt final nicht ausgezahlt, weil wir immer noch nicht wissen, was ist der eigentlich. Er hat äußert sich auch und zeigt sich aber auch unglücklich. Muss Gründe haben, warum er nicht gespielt hat auf der 9, muss Gründe haben, warum er manchmal kurz eingesetzt wird auf Außen oder auf so einer Hybridposition, muss genauso Gründe geben, warum Xavi bei keinem Manager gespielt hat. Also gut, Tudor hat jetzt nicht so viel Zeit gehabt, aber hatte auch keine Idee für ihn. Niemand hatte, Thomas Frank hatte keine großartige Idee für ihn, hat ihn in den großen Spielen eigentlich draußen gelassen, wenn man das jetzt mal ein bisschen überspitzt. Klar sind ein paar Dinge, also ich habe das auch gesagt, das wird vielleicht eines der größeren What-Ifs sein und vielleicht sogar komplett über den Abstiegskampf entscheiden. Was wäre, wenn sie morgen Gibbs White bekommen hätten im Sommer und sie waren nicht weit weg davon, dass das so ist und eben nicht Xavi und dann nochmal und nochmal und nochmal nachkarten müssen. Wir können jetzt gerne nochmal über Gallagher reden, der mir nicht so gut gefallen hat. Das ist eine super, super schwierige Situation. Auf der einen Seite, auch wenn es gerade nicht funktioniert, an den Weg zu glauben, auf der anderen Seite aber gerade unbedingt irgendwie punkten zu müssen. Und De Zerbi, man kann ja schon sagen, jetzt nach dem ersten Spiel, das ist auf jeden Fall schon mal besser als das, was grundsätzlich jetzt passiert bei Tudor. Also das möchte ich schon mal feststellen. Der hat sich entschieden, mit 3 Neunern zu spielen. Das war zunächst mal mutig. Ich habe auch das Gefühl gehabt, da geht es eher um Körperlichkeit, aber sowohl Richarlison auf links als auch Colomani auf rechts waren, glaube ich, also so ohne Ball, mit was die Bewegungen betrifft, nicht gut genug. Solanke hat eh einfach kein gutes Momentum so aktuell. Das ist auch so ein Punkt. Das hat sicherlich gefehlt. Das war ein 4-3-3 oder meistens eher ein 4-2-3-1 gegen den Ball 4-4-2. Erstaunlicherweise, da habe ich schon ein Sicherheitssystem erkannt, erstaunlicherweise bei De Zerbi entweder gar kein Aufbau oder ein wahnsinnig langsamer Aufbau. Romero kommt ja noch dazu, dass der verletzungsbedingt dann wieder runtergehen musste und der angesprochene Porro, mit dem ich auch so meine Schwierigkeiten habe, wie ihr inzwischen alle wisst, war noch der Beste. Und das ist dann schon, ja, vielleicht sogar noch alarmierender. Conor Gallagher, die haben quasi mit 2 Sechsern, 1 Zehner dann gespielt und diesen 3 Stürmern, die sich halt ständig auf den Füßen standen und kaum was gebracht haben. Das Problem ist, was nicht passiert ist, das sah 10 Minuten lang ganz ordentlich aus, aber was eben nicht passiert ist, ist, dass De Zerbi auch von außen, und das ist ja, glaube ich, sein größtes Problem, positiv oft coacht. Also du siehst ihm ja immer an, wenn er angepisst ist oder wenn er nicht glücklich ist mit der Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Und das hat man halt da auch wieder gesehen, finde ich, dass der ich hätte das Gefühl, die bräuchten jetzt jemanden, der ihnen so tough love gibt, aber mehr love als tough. Das heißt, ihnen sagt, ihr seid grundsätzlich gut genug, wenn ihr das macht, wird es auch wieder funktionieren. Aber du siehst dem ja an, dass er mit seiner Pantomime die Situation ja sowieso immer kommentiert. Und das ist halt überwiegend negativ. Und das ist wiederum das, was sie, glaube ich, da gar nicht gebrauchen können. Und also die Spurs-Fans, das ist eh erstaunlich, das habe ich so noch nie erlebt, wir haben das schon mal gesagt, das bedeutet im Moment Tottenham-Fan sowieso zu sein, auf der einen oder auf der anderen Seite zu stehen und es gibt, glaube ich, gar keine Grautöne mehr, ist vielleicht auch normal in der Situation, aber ich habe es selten erlebt, dass eine Trainerinstallation so sehr den Verein entzweit hat wie diese, weil zu Recht auch, wie ich finde, ganz viele Leute sagen, das, was der teilweise als Marseille-Coach geäußert hat, und da geht es halt vor allen Dingen um Mason Greenwood, und ich meine, das ist ja verbrieft, dass der zumindest mal angeklagt ist wegen häuslicher Gewalt gegen seine Ehefrau. Die leben ja, was, wenn nichts passiert ist, zusammen wieder. Und okay, das muss sie dann selber wissen. Hoffentlich hat sie die Entscheidung aus freien Stücken getroffen und ist dann nicht zu irgendetwas gedrängt worden. Aber dass er de facto öffentlich eine Art Mitleid äußert und ihn noch in Schutz nimmt, das kann ich verstehen, dass das bei vielen Menschen ein ganz befremdliches Gefühl auslöst. Und insbesondere in einem Verein, der ja immer darum bemüht war, dass es ein Miteinander gibt und insbesondere der Daniel Levy ja zu einem sehr familienfreundlichen Verein geworden ist, der das Stadion zu einem sicheren Raum machen wollte, sollte und ich glaube, das auch größtenteils geschafft hat, in einer gar nicht immer leichten Umgebung, Seven Sisters und Co. Das kann ich schon verstehen, dass das den einen oder anderen sauer aufstößt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in meiner Gunst ist der Trainer Roberto De Zerbi auch gesunken. Ich finde und fand immer spannend, was der so auf dem Platz macht, aber die Äußerungen und auch zum Teil das Recruitment, was der in Marseille an den Tag gelegt hat, das war ja sowas wie die Jailblazers im Basketball diesmal gegeben hat. Eine Ansammlung von echt schwierigen Typen und es war auch immer so kurz vorm Eskalieren, wenn ihr euch an die Rabiot und Roche-Schlägerei in der Kabine erinnert und so. Also irgendwie scheint es jemand zu sein, der, ich kann mir beides gut vorstellen. Es kann sein, dass die da jetzt rauskommen, weil der in 3 Wochen wirkt und es funktioniert einigermaßen und dann haben sie mehr oder weniger den Kurs schon mal in die richtige Richtung korrigiert. Es kann aber auch genauso gut sein, dass die sich in 4 Wochen die Schädel eingeschlagen haben. Und zwar alle miteinander bei Tottenham und dann ist richtig Schutt und Asche. Und das ist im Übrigen ein sehr spannendes Szenario. De Zerbi hat für 5 Jahre unterschrieben und hat ja auch so von sich aus schon gesagt, er würde im Zweifel in die Championship mitgehen. Das ist logischerweise jetzt nicht das Ziel und ne, klar, die sämtlichen Disclaimer, die müssen kommen, aber er wäre derjenige, der aufbauen würde. Das wiederum bedeutet, es ist eigentlich gar nicht mehr vorstellbar, dass Tottenham nochmal was täte in dieser Saison. Also entweder es klappt jetzt mit ihm oder sie steigen halt ab. Das ist jetzt das, was wir wissen. Es sei denn, das ist jetzt aber wiederum nur meine Lesart, direkt würden Geschäftsführer Vinay und technischer Direktor Lange auch gleich mitgehen müssen. Das wäre die einzige Chance, dass sie noch ein letztes Mal völlig zusammenräumen und den ganzen Verein einmal komplett auf links drehen, alles einreißen, was bisher da gewesen ist. Aber also es sieht so aus, als ist das die allerletzte Patrone.
Ja, und ich sag's jetzt mal, was ist. Also man, dann können wir auch das Thema gleich wechseln, jetzt haben wir schon, aber ist ja auch wichtig. Selbst wenn die auf Rang 15 wären, dann würde ich es und 10 Punkte Vorsprung hätten, dann würde ich es eine sehr, sehr schlimme Situation, als sehr, sehr schlimme Situation empfinden, weil es ja nicht das erste Mal ist und sie aus den Fehlern der letzten Saison nicht gelernt haben. Und das, obwohl sie in den letzten, was waren in den letzten 3 Jahren oder sowas, irgendwie 800 Millionen rausgeblasen haben, oder 4 Jahren, glaube ich.
Ja.
Das heißt, es bringt dir halt überhaupt nichts, jetzt zu sagen, naja, ist ja jetzt egal, sondern es ist ja ein absoluter Abwärtsstrudel. Und selbst wenn du siehst, die sind von 13 auf 14, von 14 auf 15, von 15 auf 16 in den letzten Jahren. Dann würde ich trotzdem sagen, Leute, das kann irgendwann mal runtergehen. Nur du bist jetzt auf 18. Du hast keine Sekunde mehr Freizeit. Du hast keinen Puffer. Ganz im Gegenteil, du bist im Konto im Minus. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, dann investiere ich halt mal ein paar Aktien, bei denen ich nicht weiß, was daraus wird. Sondern du bist bereits im Minus. Und das ist das große Problem daran. Normalerweise müsstest du jetzt sagen, ich schreibe so viele Rechnungen, wie es geht und hole so viel Geld rein, wie nur irgendwie möglich. Nur sie können das aktuell nicht. Und das ist das ganz große Problem. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Ich wünsche es ihnen nicht, weil es ist eine Mannschaft, die gehört in die Premier League. Dieses Stadion gehört in die Premier League. Dieser Verein gehört in die Premier League. Sie haben sich selbst zuzuschreiben, dass sie abgewatscht werden. Das ist richtig. Und das glaube ich, musst du auch von der Tabelle. Weil man selbst so Vereine wie Everton oder sowas, die haben ja in den letzten Jahren auch ähnlich sowas gemacht und die wären fast dafür abgewatscht worden. West Ham sehen wir diese Saison, aber irgendwie kriegst du es halt noch hin. Dann musst du mal überlegen, wie, und Nuno Espirito Santos Situation war ja weitaus schlimmer und weitaus schrecklicher und der hat bei weitem nicht so einen guten Kader gehabt und trotzdem hat es hinbekommen, die Mannschaft dahin zu bekommen, wo er sie jetzt hat, nämlich, dass sie leben und dass sie eine sehr, sehr gute Verfassung haben. Das ist ein herausragendes, kommt mir echt zu schlecht weg, ehrlich gesagt, insgesamt, oder wird zu wenig besprochen, was der da momentan geleistet hat. Und dann musst du aber auch sehen, wie schwach es war und was da im Argen sein muss, wenn, egal ob Ange Postecoglou, Thomas Frank oder egal wer da jetzt in den letzten Jahren war, dass die es einfach nicht hinbekommen haben, aus diesem Verein irgendetwas rauszuholen. Und wenn man sich's überlegt, ich habe das gestern auch mal ist ja gestern auch um die Welt gegangen, die haben vor einem Jahr das erste Mal seit 17 Jahren wieder einen Titel geholt und ein Jahr drauf steigen sie ab. Also das ist unglaublich und das ist eben genau das. Ich glaube, dass viele das vielleicht gar nicht verstanden haben, was für Spätfolgen das hatte, zu sagen, wir pfeifen auf die Liga. weil das natürlich irgendwo so eine Kultur auch reinzieht. Es sind nur 3%, aber diese 3%, glaube ich, fehlen dir jetzt, dass du einfach so sagst, ja, wir können eh nicht absteigen, ist ja egal und der Platz in der Liga ist egal. Nein, der Platz in der Liga ist nicht egal. Und das siehst du ja komplett, was jetzt passiert. Du hast immer, glaube ich, darauf gehofft, dass egal was passiert, wir werden das schon irgendwie hinkriegen und wir werden ja zumindest dann mal in der Liga bleiben. Das kannst du dieses Jahr nicht mehr sagen. Ganz im Gegenteil, wenn du mich fragst, sind die Chancen weitaus schlechter, dass sie drinbleiben, als dass sie absteigen.
Ja. Ja, das habe ich ja vor 4 Wochen quasi schon gesagt, dass ich, und das hat sich auch bestätigt, auch mit FA Cup nochmal bestätigt, ich wähne Leeds, West Ham und Nottingham besser als die Spurs, weil ich das grandiose Gefühl habe, dass die Balance sehr viel besser passt, sind sehr viel ausgewogener, die Form ist grundsätzlich besser. West Ham hat ja auch gewonnen, also alle haben gepunktet, oder Leeds wissen wir jetzt noch nicht, die spielen ja dann erst am Montagabend, aber der Rest hat gepunktet und Leeds hat ja sowieso die beste Ausgangslage von all denen. West Ham hat dreifach gepunktet, hat sich, glaube ich, trotz Niederlage im FA Cup gut verkauft, gezeigt, dass sie definitiv leben, 100% definitiv leben. Man könnte bei Nottingham dasselbe sagen, die sie ja so krachend geschlagen haben. Und der Blick aufs Restprogramm, ich habe es mir gerade nochmal auch aufgemacht, jetzt kommt dann am kommenden Wochenende Brighton zu Hause, das ist ja ein großes Problem für Tottenham, zu Hause erst 10 Punkte geholt, traurigerweise, einmal seit dem ersten Spieltag noch gewonnen zu Hause, das ist eh immer noch eine erstaunliche Zahl, kein einziger Premier League Sieg in 2026, wir haben einfach Mitte April, das ist echt crazy, dann glücklicherweise bei Wolverhampton, das, also wenn sie das nicht gewinnen, dann mache ich zu. Und dann geht's halt gegen Gegner, die ganz hässlich sind. Einmal zu Villa, auch da auswärts wieder sehr viel besser, zu Hause gegen Leeds. Auch wieder so ein Must-Win-Game und dann bei Chelsea und am letzten Spieltag gegen Everton. Und für alle geht's um ganz, ganz viel, minus Wolverhampton. Der Rest ist entweder im Europapokalkampf mit drin, theoretisch sogar Champions League. Kann natürlich sein, dass sich das bis dato schon korrigiert hat bei Everton und so weiter, aber ja, die Prognose ist die, die die letzten 2-3 Podcasts auch schon mich so befallen hat, nämlich genau die, dass ich, also gestern haben ja auch noch ein paar geschrieben nach dem Spiel, glaubst du das wirklich, dass die absteigen? Und ich habe gesagt, jo, ich glaube das wirklich. Also inzwischen und im Moment, und das ist ja das Einzige, was uns bleibt, im Moment sehe ich nichts. Ich wünsche Tottenham, dass Kudus schnell zurückkommt. Ich wünsche Tottenham, dass sie irgendeinen Plan finden wird. Xavi, sie brauchen diese beiden Spieler dringend. Bei Kulusevski ist ja die Prognose, also es ist ja immer noch ein stranges Thema, aber da ist die Prognose immer noch nicht so, als würde er im Moment zumindest eingreifen können in der Saison. Sie haben 0,0 Kreativität. Sie bräuchten, glaube ich, auch jemanden von außen, der einfach nicht so sich hat mit runterziehen lassen in dieser ganzen Situation, weil das siehst du denen einfach brutal an. Und deswegen der nächste Tottenham-Schwerpunkt in diesem Podcast, weil, also noch, ich sag das gerne nochmal, das wäre etwas Monumentales, wenn ein Big Six Team in 2026 in dieser an sich aufgegangenen Schere der Fußballwelt absteigen würde, das wäre etwas absolut Historisches. Und es ist denkbar, mehr als denkbar. Vielleicht sogar wahrscheinlich.
Ja, genau so ist es. Ja, also ich bin sehr gespannt. Aber, also, und dann war ja auch da wieder, gell, also es tut uns, wir haben nichts, ihr merkt das ja, da ist keine Häme mehr dabei oder ganz irgendetwas, sondern es ist wirklich Besorgnis um einen großen Verein, weil den wollen, also, du kannst so abwatschen und so, kann ja sein, und dann sagst du, Rang 14 haben sie sich verdient und so, mag ja sein, aber also Abstieg, glaube ich, das braucht von uns keiner und das wünscht sich auch keiner und das, weil da hängt ja wirklich dann ein ganzer Verein dran und die Zukunft eines ganzen Vereins und das musst du erstmal wieder aufholen dann.
Ja, und ich sag's ja auch gerne nochmal, ich kann noch nicht mal großartig Tottenham in der Vereinsführung was vorwerfen. Wir werden dann sicherlich auch nochmal über Daniel Levy sprechen. Das ist jetzt auch schon logischerweise in England angekommen, dass viele sagen, mit Levy wäre das alles nie passiert, bla bla bla. Glaube ich nicht. Ich halte das Recruitment für, also theoretisch gedacht, nicht für verkehrt. Die Praxis hat halt dann das ein oder andere Problem besorgt, plus die Verletzungen.
Passt dann einfach null zusammen. Also halt, ich genau. glaube eher, ja, genau. nicht fußballerisch, glaube ich, gar nicht mal so ein Problem.
Genau,
ich glaube,
charakterliche eher Mischung, ja, vermutlich. Ja. Es ist halt einfach, aber das weiß man nie und wie du gesagt hast, das ist der geht fast unter der Punkt, aber das habe ich so noch gar nicht gesehen und das ist natürlich völlig richtig. Kann gut sein, dass die in der letzten Saison gesagt haben, wir werden ja sowieso Europa-League-Sieger, was ja dann so quasi durch die Hintertür sagt, wir sind so gut, wenn wir wollten, dann machen wir ja und vielleicht war das auch etwas, das dem ganzen Verein geschadet hat und das sowieso drei Viertel der Mannschaft denken, ich ziehe sowieso weiter. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, das ist ja dann auch nochmal irgendwann ein spannendes Thema, wie die Vertragsstrukturen jeweils sind für potenzielle Abstiege und so, was das bedeuten würde für den Verein, also ob da wirklich Hochkaräter mit runtergehen müssten und so weiter und so weiter. Also müssen wir uns alles anschauen. Der letzte Sieg ist jetzt beim Zeitpunkt der Aufnahme genau 106 Tage her. Verrückt. Und die haben bis in den März Champions League gespielt, ne? Gut, das ist die Liga. Sunderland hat es, by the way, sehr, sehr gut gemacht. Libri hat das Ganze clever antizipiert und die haben völlig zu Recht auch gewonnen. Schwache Schiedsrichterleistung, die schwächste wahrscheinlich sogar der gesamten Saison, die ich gesehen habe. Also da hat so gut wie gar nichts gestimmt. Aber naja, es war der erste Sieg im Stadium of Light und das ist jetzt wieder ein Quiz für dich. Seit April 2010, 3-1 damals für Sunderland. Ein Doppeltorschütze, der auch noch zwei Elfmeter vergeben hat und ein einzelner Torschütze. Kannst du den nennen? 2010 Sunderland?
Das ist so spät. Wie hieß denn der?
Nee, der war es nicht.
Nee, ich weiß es nicht mehr.
Darren Bent, zwei Tore, okay. Zwei vergebene Strafstöße in einem Spiel und Bojewijn Sinton. Das letzter hätte ich nicht mal mehr zusammenbekommen, dass der bei Sunderland gespielt hat. Aber.
Letzter war mal einer meiner absoluten Favorites.
Ja, deswegen habe ich das noch einmal schnell unterbringen wollen. Und ich dann schauen
auch,
wir weiter
übrigens auch.
Auf das, also wir müssen, es gibt so viel zu diskutieren in dieser Premier League-Tabelle, die wahnsinnig eng zusammengerutscht ist, aber logisch muss es an dieser Stelle die Frage geben, die sich durch die letzten drei Podcast-Jahre durchgezogen hat, nämlich hat sich etwas an der Aussicht im Meisterschaftsrennen verändert, nachdem Arsenal verliert gegen Bournemouth und Manchester City sehr, sehr souverän gewinnt bei Chelsea, Klammer auf, und im FA Cup-Viertelfinale Liverpool mal gewaltig abgewatscht hat, Klammer zu.
Oh, das Neverending-Thema. Ich werde da kein Freund mehr davon, weil es einfach seit Wochen derselbe Scheiß ist. Und ihr fragt mich das ja auch jede Woche, aber es ist einfach. Ich sehe Pep Guardiola schon mit der Meisterschale. Das glaube ich wird für alle underwhelming sein und dann wird im Norden Londons wirklich komplett was anderes. Also es war kein gutes Wochenende für den Norden Londons, sagen wir es mal so. Und dann wird im Norden Londons, im roten Teil, glaube ich, echt wirklich was auseinanderbrechen. Ich glaube, dass dann auch wirklich die Zeichen auf Abschied bei irgendjemandem stehen. Das werden wir dann sehen, wie, wann, wo. Ist einfach nur eine Vermutung, weil ich glaube, dass da einfach eine Menge passiert dann in dem Fall. Ich glaube, dass wenn wir es uns ansehen. Es waren 9 Punkte vor dem gestrigen Spieltag. Nett. Super. Also denkt sich jeder, 9 Punkte ist doch super und der Vorsprung ist doch super. Jetzt sind's 3 Punkte weniger, heißt jetzt sind 6. Nächste Woche treffen die aufeinander. Ich sehe in der aktuellen Verfassung keinen Weg, wie Arsenal dieses Spiel gewinnen kann. Dann sind es nur noch 3 Punkte und dann hat Manchester City das Nachholspiel gegen Crystal Palace und dann sind diese beiden Mannschaften auf Augenhöhe und dann ist die Frage, ja, sicherlich Arsenal hat ein leichteres Restprogramm, weil sie haben dann Fulham, aber da muss man, oder Newcastle, Fulham, Burnley und Palace, West Ham auch noch, sorry, also sind verhältnismäßig kleine Teams, aber genau die sind ja das Problem bei Arsenal. Dass es eben genau diese Teams sind. Und City hat sicherlich Teams, die weiter oben sind, wenn man sich den Spielplan mal anschaut. Ich glaube, 4 der letzten 5 Gegner oder sowas, glaube ich, sind unter den ersten 10, glaube ich, habe ich rausgeschrieben, soweit ich das weiß. Also auf jeden Fall, sie haben, wen haben sie noch? Everton, Brentford, Bournemouth und Aston Villa. Also für die geht es für alle noch was. Crystal Palace noch, ja, okay. Da geht es bei allen noch um was. Deswegen, ich habe bei City einfach momentan keine Sorge, dass es bei denen nicht funktioniert. Ich habe gestern auch gedacht, als dann das Tor für Chelsea nicht zählte, habe ich mir schon gedacht, okay, wow, Chelsea drückt und das könnte vielleicht noch was werden, aber dann war es ja ziemlich schnell, ziemlich deutlich und ziemlich klar und verdient. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Arsenal momentan die schlechteren Karten hat. Und zwar, wenn man auf die Tabelle blickt, dann werdet ihr mir alle sagen, wovon redest du überhaupt, du Idiot? Aber wenn ihr die Zwischentöne lesen könnt, und ich glaube, da seid ihr alle dazu in der Lage, und wenn ihr Erfahrungsbewertungen mit einfließen lassen könnt, dann wisst ihr, dass es echt ein Problem ist, das Arsenal momentan hat. Und das ist in der eigenen Birne. Und zwar sowas von. Das war mit Abstand das schlechteste Spiel, das ich in dieser Saison gesehen habe, was den Einsatz betrifft. Das war lax, das war nicht wirklich da, ehrlich gesagt. Es war nicht wirklich gut, was sie gezeigt haben. Sie haben sich überhaupt, sie haben keine Phase gehabt, in der sie wirklich mal Bournemouth über eine längere Strecke hinweg hinten reingedrängt haben. Zugegeben, das ist ja gar nicht so gut. Weil wenn du sie hinten reindrängst, mag sein, aber da tut sich Arsenal ja schwer. Aber du hältst wenigstens von der Gegenseite was weg. Das war überhaupt nicht, das war kein dominantes Fußballspiel. Wenn du mir sagst, das ist der Erste gegen den 13., dann glaube ich dir das einfach nicht. Sondern dann sage ich, krass, es wirkte so, als wäre es 9 gegen 11. Es war kein gutes Spiel, es war kein aggressives Spiel, es war gar nichts. Plus, und das ist die größte Sorge, die ich habe, Arsenal hat 2 Gegentore kassiert. Wir reden über die beste Abwehr der Liga mit Abstand, die beste Abwehr Europas mit Abstand, sagen alle. Und die kassieren 2 selten dämliche Gegentore, die beide natürlich auch super effizient zu Ende gespielt worden sind. Respekt dafür. Nur du darfst es gar nicht entstehen lassen. Wir sind wieder da, wo wir vorletzte Saison waren, wo wir jetzt über Strecken hinweg letzte Saison waren. Letzte Saison war es dann halt ziemlich schnell ziemlich wurscht, weil ja Liverpool eh schon weg war. Es war sehr, sehr schnell wieder zu sehen, dass es so Freak-Gegentore sind, Dinge, die einfach aus dem Nichts passieren, die aber selber eingeleitet sind. Und das ist das große Problem. Ich habe das mal rausgeschrieben. Bis Dezember hat Arsenal ein Gegentor nach individuellen Fehlern kassiert. Das heißt ja, sehr, sehr viel Konzentration, sehr, sehr viel Sachlichkeit, sehr, sehr gute Organisation und so weiter und so fort. Das war super. Jetzt, seither, sind es 8 Gegentore in fast ähnlichem Zeitraum. Ich glaube, 3 Spiele weniger oder 2 Spiele weniger oder so. Und in diesem Spiel waren beide Gegentore komplett zu vermeiden. Gerade das zweite ist ein billiger Ballverlust, absolut nichtssagend, und plötzlich steht Alex Scott alleine vor dem Torhüter. Das darf dir in dieser Phase der Saison nicht passieren. Und jetzt kannst du sagen, das war einmal, aber das Problem ist ja, es ist über Phasen hinweg, und das Problem ist, die hätten in diesem Spiel sogar noch mehr kassieren können. David Raya hat ein Risikomanagement, das ist zum Kotzen. Bei allem Respekt für seine Aktion auf der Linie und wie er zuletzt gegen Sporting gehalten hat und was er könnte und so weiter und so fort. Nur mit Ball am Fuß glaubt er einfach, es ist ein Freundschaftsspiel, und das ist es momentan nicht. Be safe first. Spiel den sauberen Ball, dann kommst du vielleicht, dann gibt es vielleicht einen Angriff weniger pro Spiel, aber du kassierst nichts. Und das ist das, was ich nicht verstehe, warum Arsenal sich einfach das momentan nicht auf die Fahnen schreibt, einfach sauber zu spielen. Arteta scheißt, ich bin jetzt wirklich mal hart, scheißt sich gegen die großen Gegner bis unter die Buchse voll, und in solchen Spielen werden die dann plötzlich großkotzig und spielen die Bälle daraus. Und das werde ich einfach nicht verstehen. Und die beiden Gegentore sind ja genauso gefallen. Dass dann Ben White sich einfach plötzlich rauszieht und nicht da ist. Du stehst immer tief, du stehst immer da, du stehst immer sachlich, und da bist du plötzlich einfach offen wie ein Scheunentor. Und du brauchst dich dann nicht wundern, wenn du solche Spiele verlierst. Jetzt kann man sagen, das ist eins, aber es ist nicht eins. Es zeigt sich ja. Sie haben gegen City sang- und klanglos das EFL Cup-Finale verloren. Sie haben gegen Southampton das FA Cup-Viertel Finale verloren. Ja, du hast dann gegen Sporting gewonnen, 1-0, bei allem Respekt, okay. Aber es zeigt sich, dass diese Mannschaft, sobald es griffig wird in der Saison, ich muss jetzt mal die Statistik rausholen, die ich auch noch gestern rausgeschrieben habe oder beziehungsweise gefunden habe oder gesehen habe, der FC Arsenal hat in allen Monaten die schlechteste Siegquote im April, das sind 42%. Im Mai, kurioserweise danach, sind es bei 67% und es ist mit die beste. Warum? Das darfst du mir sagen.
Ja, weil es
dann schon wieder wurscht ist. Und genau das ist das Problem. Arsenal hat unter Arteta einfach ein Kopfproblem. Es ist ein Kopfproblem, es ist ein Konzentrationsproblem, es ist ein Anforderungsproblem. Und das Lustige ist das, 9 von 10, die mir von euch schreiben, und da bin ich auch fertig, ihr sagt mir ja eigentlich den Grund. 9 von 10, die mir schreiben, das ist kein Witz, ich übertreibe jetzt nicht, die schreiben mir, ich glaube, es ist diese Anforderungshaltung von Arteta an die Mannschaft, dieses Overcoaching, dieses Überemotionalisieren und dann aber auf den Pressekonferenzen da sitzen so quasi und sagen, naja, es ist ja toll, dass wir hier um diese Zeit überhaupt um den Titel mitspielen können. Das ist doch schön, das haben wir uns erarbeitet, das ist positiv. Das stimmt, aber ich glaube nicht, und das glaube ich ihm einfach nicht, dass er dann in die Kabine geht und das den Spielern genauso sagt, sondern dann kommt nämlich das raus, was auf der Pressekonferenz danach gefallen ist, nämlich das war scheiße, das war gar nicht, das war das Schlechteste, uns fehlt alles. Und das, glaube ich, ist die große Diskrepanz, und diese Spieler wirken gehemmt aufgrund der Verantwortung, die sie haben, aufgrund der Erwartungen, die an sie gestellt werden, aufgrund der Erwartungen, die die Fans, Experten, das Land, die Medien und in erster Front der eigene Trainer an sie stellt. Und an dem zerbricht diese Mannschaft momentan. Du siehst einen Declan Rice, der beißt sich rein, der haut sich rein. Du siehst aber dann wieder Spieler, bei denen du dir denkst, Nonny Madueke hat eine Aktion pro Spiel. Da denkst du dir, oh mein Gott, er kann Weltfußballer werden. Und dann denkst du dir, wo ist er jetzt eigentlich? Natürlich fehlen da auch wieder welche. Auch das ist ja die Diskussion. Aber du siehst einfach dann, dass es einfach fehlt. Ein Viktor Gyökeres, der sich dann hinstellt. Das war mit die dämlichste Aussage, die ich in meinem Leben jemals gehört habe. Hast du gesehen, hast du gelesen, was er gesagt hat?
Nee.
Der Rasen war zu trocken. Über weite Strecken hinweg. Erstens, du Idiot, spielst zu Hause. Dann sagt es deinem Platzwart. Zweitens, du bist 13 Mal ausgerutscht. Also so stumpf kann er nicht gewesen sein. Also ich verstehe diese ganze Haltung dieser Mannschaft nicht, wie die sich da hinstellen. Und das ist ganz ehrlich, es ist bei City, wenn du mich fragst, Mentalität nicht die beste City-Mannschaft aller Zeiten. Aber ich würde sagen, die sind trotzdem so, wenn du in diesem Daumendiagramm sind die so leicht überneutral. Ja? Sie arbeiten sich langsam wieder in ein positives Selbstvertrauen rein. Bei Arsenal zeigt der Pfeil momentan nach unten leicht. Und das ist das große Problem. Du siehst einfach, dass diese Mannschaft an diesen Erwartungen zerbricht. Ob dann von Fans, ob Zuschauern, ob Medien, ob Experten, ob der eigene Trainer, das kann jeder für sich selbst beantworten. Ich habe da meine eigene Meinung. Aber man sieht, dass diese Mannschaft momentan nicht frei ist. Und diese Statistik zeigt ja alles. Sobald es um was geht, ist diese Mannschaft nicht da. Sie hätten einfach die Hoffnung haben müssen, dass es so eine Saison gibt, wie Liverpool letzte Saison hat, dass die Verfolger es schon aufgegeben haben. Aber City gibt nicht auf. Und das müssen sie wissen. Und nochmal, ich habe auch das rausgeschrieben. Beste Defensive, wenigste Gegentore, sie haben die meisten Spiele zu Null in Europa, sie haben die meisten Tore, besten Expected Goals Wert, sie haben die meisten Joker-Tore, sie haben die meisten Standard-Tore. Das alles sagt ja was. Es ist in diesem Kader alles drin. Nur, dass du dann gegen Bournemouth in solchen Spielen, und es ist nicht das erste Mal, wir dürfen uns erinnern an Wolverhampton Wanderers, wir dürfen uns erinnern an Brentford, wir dürfen uns erinnern an Manchester United. Das waren immer in Phasen, in denen eigentlich Aufbruchstimmung war. Und genau in diesen Momenten zerbrechen sie am allermeisten. Sobald sie um 16 Uhr spielen und 13 Spiele parallel sind, ist es ihnen egal. Aber wenn alle hinschauen, dann zerbrechen die daran. Und nochmal, das ist nicht, dass wir es ihnen nicht gönnen oder dass wir sie dumm finden oder schlecht finden oder sowas. Ich finde, das ist nach wie vor, Pep Guardiola hat es vorher gerade gesagt, ich finde nach wie vor, das ist Pound for Pound die beste Mannschaft Europas. Und dass wir es nicht sehen, ist das Enttäuschendste überhaupt, weil es ist nur in deinem Kopf. Und es ist nicht das Problem der Medien, weil damit musste die City-Mannschaft auch umgehen.
Ja, und das man kann es natürlich so sehen oder auch auf der anderen Seite. Das ist jetzt die Zeit, in der Legenden geboren werden, ganz klassisch. Also wenn es klappt, dann mag das der Turning Point sein für wahrscheinlich die nächsten Jahre, weil 6 Spiele und immer noch, also den einen Joker haben sie jetzt vergeben, aber immer noch theoretisch, also sagen wir mal, sie gewinnen 4-mal, spielen 1-mal unentschieden, ja, alles gut. Und in der Champions League nicht so weit davon entfernt, das Halbfinale zu machen gegen Sporting, zumindest mal im Vorteil. Das heißt, kann sein, dass das auch nochmal was freisetzt. Man könnte jetzt auch sagen, vielleicht war es auch super clever von Arteta, dass er da jetzt erstmal diesen Stolperstein schafft. Dann sind sie zum zweiten Mal in Folge im Halbfinale und auch im Halbfinale um die englische Meisterschaft sozusagen oder wahrscheinlich sogar am Ende dann ja im Finale. Ja, es stimmt schon, jeder Einzelne möchte die Dinge gerade im Aufbau sehr, sehr gut machen und das merkt man ihnen an und oftmals ist ja auch gar nicht so entscheidend, was der Trainer sagt, sondern die Körpersprache ist wie in der Erziehung auch. Du kannst 100-mal sagen, mach das nicht, wenn du es selber machst, dann wird's halt, ist halt so. Alles gut. Ich gehe davon aus, dass wenn ein paar verletzte Spieler zurückkommen, dass Arsenal nochmal eine Spritze erhält. Ødegaard, glaube ich, würde sehr, sehr gut tun im Moment. Jemand, der die Dinge reguliert, ruhiger macht und so weiter. Ich rechne damit, dass Havertz mit ein paar Minuten mehr wieder etwas mehr er selbst wird. Was ich immer noch dem Ganzen zugute halte, ist, dass sie in vielen von diesen Hustle-Disziplinen einfach besser sind als der Rest, defensive Standardsituationen. Und mir auch vorstellen könnte, dass also Arteta hat es ja meistens richtig gehabt, jetzt vielleicht mal nicht gegen Bournemouth, okay, als dann Iraola umstellt, sieht es halt dann, ja, anders aus, ist halt so, aber das kann auch mal passieren und dem gegenüber steht ja, City scheint jetzt im Moment, die spielen jetzt dieses System da, 3 Raute 4, Raute 3, so, sonst wäre es Chelsea. Und er scheint jetzt die richtige Mannschaft gefunden zu haben. Die fliegen alle wie noch was. Haaland ist wieder da. Die Außenstürmer haben natürlich eine monströse Qualität. Bernardo Silva spielt unfassbar im Moment. Also das ist irre. Da müssen wir auch gleich nochmal zwei Worte über den verlieren. O'Reilly spielt auf absolutem Top-Niveau. Es ist kein so großes Problem, dass in der Innenverteidigung der eine oder andere fehlt, weil Kusanov relativ gut ist, bla bla. Aber, und das ist ja auch der Punkt, Guardiola hat das ein paar Mal ja auch, logischerweise geht es ja auch um viel psychologisches Moment, hat ein paar Mal auch genau versucht, diese Karte zu spielen, zu sagen, wir kennen das, wir haben das alle 100 Mal hinter uns. Ist aber nicht der Fall, weil der Großteil der Mannschaft hat das eben nicht hinter sich. Und ich habe es mehrfach gesagt, auch bei City, und dabei bleibe ich auch, man sieht sie noch, die Geister der letzten Saison. Und es ist nämlich bei City in Wahrheit genau so. Sie haben jeweils die Aufholjagd bis dahin gepackt, wo es dann für sie nämlich wieder darum geht, jetzt final aufzuschließen. Und da haben sie es nicht geschafft. Ich weiß, demgegenüber steht jetzt ein Viertelfinale im FA Cup, das sie bravourös gelöst haben. Demgegenüber steht das EFL Cup Finale gegen Arsenal, das sie bravourös gelöst haben. Das stimmt. Aber in der Liga habe ich in dieser Saison gelernt, immer wenn wir dachten, jetzt haben sie, sind die ausgerutscht. Und das möchte ich auch erstmal noch sehen, dass die Cherkis, der jetzt performt, die O'Reillys, bei dem habe ich wahrscheinlich noch die wenigste Sorge, die Kusanovs, die, was weiß ich, wie sie noch alle heißen, Dokus und so, dass sie das alle mitbringen, das möchte ich erstmal sehen. Und das glaube ich noch nicht. Auch wenn Manchester City im Moment perfekt ausbalanciert daherkommt, das stimmt. Also die letzten beiden Spiele waren einfach nur gemalt. Also genau so wünsche ich mir das. Rodri scheint wieder besser zu werden und so weiter. Aber, also wenn wir schon über Vertrauen sprechen, das will ich auch erstmal noch sehen bei City. Und ich weiß nicht, ob man automatisch davon ausgehen darf, nur weil da Manchester City draufsteht, dass dasselbe drin ist. Vor 3 Jahren hätte ich gesagt, okay, die werden keinen Fehler mehr machen. Das bedeutet, an eurer Stelle, Arsenal, würde ich jetzt mal anfangen, besser nie wieder irgendwas zuzulassen. Aber ich glaube, dass das bei City, was in der letzten Saison passiert ist, noch deutlich an den Kleidern hängt, als wir alle denken. Das kann man auch immer mal wieder im Spiel erkennen, dass wenn was schief läuft, dann haben die eine Viertelstunde ganz schön zu kämpfen. Und das ist jetzt bei dieser aktuellen Version nicht so, das stimmt, aber ich möchte es sehen. Ich bin mir nämlich nicht so 100.000-prozentig sicher, dass das komplett funktioniert. Und deswegen, ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich 50-50. Im Moment. Also auch wenn Arsenal die tabellarischen Vorteile hat, die haben natürlich noch einen Wettbewerb, also ich will jetzt den FA Cup auf keinen Fall runterreden, ne? Die 100%ig will City den auch gewinnen, weil es ist wahrscheinlich nur noch so richtig Chelsea mit drin, die ihnen gefährlich werden könnten. Also ne, wer rechnet schon mit Leeds oder mit Southampton, gegen die sie ja, glaube ich, ran müssen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Okay. Aber Champions League ist natürlich Champions League, anderes Monstrum. Das heißt, kann aber auch genauso, also man kann jetzt sagen, man kann das so negativ sehen und sagen, das wird auch zehren an Arsenal. Man kann aber auch sagen, vielleicht kann man da auch was draus nehmen. Nämlich, wenn man in der nächsten Runde einen Gegner haben sollte, ich glaube, da wird ja wieder neu gelost, gegen den sie dann vielleicht gut performen. Weil ich schon auch sagen würde, gerade in der Champions League habe ich gelernt von Arsenal, easy. Wenn wir sie brauchen, sind sie da.
Ja, also das Ding ist ja, zum einen, ich habe schon gelesen, dass Arteta wohl in der Champions League vielleicht jetzt auch mal schonen wird, deswegen, weil sie eben jetzt auch kapiert haben, die Liga läuft nicht so, wie sie sich wünschen, es ist kein Selbstläufer, sondern sie müssten jetzt anfangen, die Liga ernst zu nehmen, und vielleicht würde ich es in der Gewichtung mit Sporting vielleicht noch hinkriegen, dass sie sagen, okay, das probieren wir, wir werden es sehen, ob es dann so kommt oder nicht. Das war ein Bericht, den ich gelesen habe, diese Quelle liegt aber selten falsch, und das könnte ja theoretisch auch schon in die Hose gehen. Und was ist dann, wenn es in die Hose geht? Und was ist dann, wenn es sich auf die Liga überträgt? Dass du dann wieder mehr Unsicherheit hast. Also es ist alles, ich kann es nachvollziehen, kann funktionieren, dann hast du gewonnen, weil dann weil die Mannschaft ein Spielchen weniger auf dem Zettel hat. Aber ich will es erstmal sehen. So, also deswegen, ich bin da noch nicht so klar, was das betrifft. Es geht grundsätzlich darum, also Arsenal, das muss man auch mal sagen, die Standardsituationen sind kein Faktor mehr, also sie sind gefährlich, aber sie treffen seit Ewigkeiten eigentlich nicht mehr, und das hat ihnen halt einfach gefehlt. Das ist eine Sache, die einfach, ich glaube, die Mannschaften haben verstanden, wie es momentan läuft. Es fehlt ein Bukayo Saka, der die tritt. Gabriel wird öfter mal einfach jetzt abgeblockt und zugestellt. Die Mannschaften lernen ja auch weiter. Das heißt, dieser Faktor fehlt ihnen, dieses Türöffnen, und das merkt man auch, dass die Mannschaft dann logischerweise verunsichert ist, wenn sie darüber keine Gefahr mehr ausstrahlen können. Plus, und das ist das, ich weiß nicht, ob das Bild dann für euch alle verständlich ist, aber ich glaube das schon, das, was du gerade über De Zerbi gesagt hast. Ich hatte mal einen Trainer, ich war jetzt nicht der beste Fußballer, aber ich war okay. Uli wird gleich sagen, ich war bodenlos schlecht, aber ich war okay. Zumindest die Basics müssten ja bei jedem Spieler drin sein. Aber der hat mich so dumm angeredet, bei jeder einzelnen Situation. Der hat immer gedacht, er weiß alles besser, bis ich keinen Ball mehr stoppen konnte. Und ich hatte wirklich schon Schiss, dass der Ball zu mir kommt, weil ich mir dachte, von draußen schreit der gleich wieder rein. Oder teilweise war der dann Spielertrainer, der stand daneben und hat mich angebrüllt. Und das Gefühl habe ich in Leid bei Arsenal. Arteta wirkt so, als würde er alles besser wissen, als würde er es hinbekommen können. Und das, was über Jürgen Klinsmann immer gesagt worden ist, hätte er nur Spieler, die so selbstverantwortlich wären wie er, dann wäre er ein Champions-League-Sieger-Trainer. So hat es bei Bayern damals nicht funktioniert, weil die Spieler einfach anders waren. Und er hat das nicht einsehen können, wie das eben nicht so sein kann. Und bei einer anderen Person. Und so habe ich manchmal das Gefühl. Du siehst den draußen und du siehst nur Bibbern und ich glaube, dass die vor dem schon Respekt, Schrägstrich, Angst haben vor seinem Ehrgeiz, weil der einfach alles auffrisst. Und das, glaube ich, ist momentan das Problem. Und dann kommen wir eben zum Ding, du kannst gegen Bournemouth ein Fußballspiel verlieren. Das ist überhaupt nicht das Problem. Du kannst auch ein Fußballspiel um diese Uhrzeit gegen Bournemouth verlieren. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht das Problem. Es ist eher die Art und Weise. Dieses gegenseitige Zuschieben von Verantwortungen, dieses Nichtverstehen, dass du einfach ja sachlich die Bälle, dass du sachlich sein musst. Dass du die Basics auf den Platz bringen musst. Die da heißen, sauber hinten rausspielen, dann schlag lieber mal einen Ball, bevor du irgendwie sagst, okay, ich spiele jetzt auf den nächsten kurz. David Raya ist damit gemeint. Und dasselbe gilt für, wir müssen zumindest mal die Null halten. Weil dann haben wir wenigstens einen Punkt, wir dürfen nicht verlieren. Aber wenn du zwei Gegentore so kassierst, dann ist mir auch egal, ob du die ersten 9 Spiele 7-mal zu Null warst oder keine Ahnung was war. Das ist dann einfach es ist unwichtig. Weil du musst jetzt da sein. Jetzt ist es wichtig. Die ersten 20 Spieltage sind verhältnismäßig drucklos, weil du immer weniger Vergleich hast und so weiter. Es ist ja egal und die Leute reden weniger darüber und so weiter und so fort. Jetzt spitzt sich's zu. Jetzt ist es ein Zweikampf, du hast in jedem Spiel ein Finale. Nicht gegen den Gegner, sondern im Fernduell ein Finale. Und wenn du dann nicht da bist, dann zeigt mir das was. Und da sehe ich City einfach deutlicher, weil selbst wenn City Zweiter werden würde, wäre der Schrei in den Medien, und das weiß Arsenal, wäre der Schrei nicht so groß wie bei Arsenal. Hundertprozentig. Und das merkt man. Und Guardiola, glaube ich, kriegt es momentan einfach, der ja offensichtlich auf Abschiedstournee zu sein scheint, kriegt es offensichtlich hin, lockerer zu sein als Arteta. Das ist. Und ich kann es auch verstehen, warum. Und nochmal, ich finde, das ist die beste Mannschaft Europas, ist egal, da machen wir eine der Top 3, aber zumindest mal Pound for Pound ist es die beste Mannschaft in der Premier League. Will ich, dass Arsenal Meister wird? Wenn ihr mich so fragt, ja, weil es wäre für uns besser, für Sky besser, du hättest mal einen neuen Meister, ich will die Bilder sehen, was da passiert, erstmal seit 22 Jahren, der Relief wäre unglaublich für uns, das würde auch einen Boost in Deutschland geben für die Premier League, das wäre überragend, diese Bilder zu sehen und es wäre logischerweise emotional was ganz anderes, als wenn Manchester City die jetzt zum 7. Mal in 10 Jahren gewinnt, oder wie viel sind's? Ist egal, aber ihr wisst, was ich meine. Für mich wäre das, für uns alle wäre das, glaube ich, natürlich ein emotional besonderer, also da würde ein größerer Pop entstehen, wie man im Wrestling so schön sagt, als bei Manchester City. Ich glaube, das ist uns allen klar. Deswegen, nicht falsch verstehen. Nur dafür musst du etwas leisten und du musst es dir verdienen. Du musst es dir verdienen auf dem Platz in jedem einzelnen Spiel. Und es hilft nichts, die ersten 17 Spiele kaum was zu verlieren, sondern du musst dann da sein, wenn es darum geht. Weil jetzt sind die Spiele emotional mit Sicherheit schwieriger zu bewerkstelligen als die ersten. Und da sehe ich einfach momentan eine Rückentwicklung und da sehe ich bei City momentan mehr Freiheit im Kopf und genau das macht's aus. Und das ist, und dann haben die noch den Vorteil, um dann nochmal auf das zu kommen, die spielen nicht mehr Champions League. Du musst gegen Sporting auch einen Weg finden, weil du willst ja das Champions League Finale eigentlich auch erreichen. Also du bist in beiden Situationen du bist in beiden Wettbewerben in derselben Situation. Weil ja auch in der Champions League alle gesagt haben, ja, die gewinnen das 100 pro. Schau dir mal, wie die durch die Gruppe marschieren. Die haben alle Spiele gewonnen. Ist ja unglaublich. Und jetzt plötzlich auszuscheiden wäre dasselbe. Plus, das Ganze ist ja dann auch nicht so, dass du sagen kannst, ja, ist ein anderer Wettbewerb, sondern wir haben es ja gesehen, IFL Cup, FA Cup sind auch ein anderer Wettbewerb. Und trotzdem reden die Leute drüber und trotzdem transportieren sie es rüber in die Liga und sagen, Arsenal ist momentan unsicher. Und das hat man gesehen, dass sie unsicher sind. Und genau dann will ich Sachlichkeit sehen, will ich sehen, dass Spieler vorangehen und will ich sehen, dass diese Mannschaft einfach sagt, wir sind, wie du es gerade gesagt hast, wir sind Gewinner, wir sind größer als das. Mag sein, der Druck ist da, aber dann will ich sehen. Also, Uli, wo sind wir denn? Warum ist denn zum Beispiel ein Mohamed Ali einer der größten aller Zeiten? Weil er auch die größten aller Zeiten geboxt hat. Jetzt, warum ist ein Heavyweight-Champion jetzt nicht mehr so viel wert im Vergleich? Weil die Konkurrenz dann im Vergleich lächerlich ist.
Und das ist ja, dass du keine Ahnung hast vom Boxen, aber.
Ja, aber ich hoffe, aber ihr versteht ungefähr, was ich meine, glaube ich. Jetzt zählt's, jetzt musst du da sein. Und ich will nicht, sowas wie Liverpool letzte Saison, sowas wird's für Arsenal nicht geben, sondern es wird ein Fight sein bis zum letzten Spieltag. Und sie werden wahrscheinlich sie werden bis zum Schluss beißen müssen. Wenn die jetzt nächste Woche gegen Manchester City gewinnen, dann ist das eine andere Diskussion. Aber jetzt gebe ich rüber zu dir mit der Frage, dann sind wir schon auch in der Vorschau quasi, siehst du das, dass die einfach gegen die gewinnen?
Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Oder sagen wir mal zumindest, und es reicht ja vielleicht, nicht zu verlieren. Das wäre ja, glaube ich, das Ziel. Du verlierst das Spiel nicht und dann dreht sich nämlich das psychologische Moment erneut. Also das ist das Schöne, das ist ja eine Sensationsansetzung. Der kommende Sonntag ist eh nicht schlecht, würde ich mal sagen, mit Merseyside Derby. Das ist ja auch nicht ganz unentscheidend, das ist ja nicht mal ausgeschlossen, dass Everton vor Liverpool finisht. Und dann möchte ich mal sehen, ob nicht vielleicht sogar Liverpool nochmal reagiert. Ich glaube es aber nicht, das sage ich auch gleich mit dazu. Aber wenn sie wirklich Angst haben, die Champions League zu verpassen, und wir wissen ja, seit Arsenals Hinspielsieg gegen Sporting, es wird einen fünften Champions-League-Platz wieder geben, also alle ersten fünf sind drin, und potenziell könnte sogar noch, wenn Nottingham Forest die Europa League gewinnen könnten, die ja sechstes Team noch mit dazu rutschen, was genauso crazy ist, ne? Müssen wir jetzt auch erstmal schauen, was die dann tun. Die schonen ja gnadenlos in der Europa League, also da geht es sehr viel mehr um den Klassenerhalt als um irgendwas anderes, aber es kann schon sein, dass diese Saison noch brutale Wendungen erhält, nämlich dann, wenn Nottingham zum Beispiel dann doch noch in der Europa League bis ins Finale geht, wenn Arsenal zum Beispiel in der Champions League ins Finale gehen würde, Oliver Glasner, das ist ja auch kein Geheimnis, dass der die Conference League gewinnen will, sieht man, glaube ich, auch relativ stark, und dass die Wahrscheinlichkeit auch nicht so gering. Also, not bad. Ich glaube, dass ich würde auf einen Unentschieden tippen, wenn ich müsste, aber das ist jetzt auch, macht auch überhaupt gar keinen Sinn, am Montag schon zu tippen, sondern ich möchte dann die Aufstellungen sehen und so weiter, und dann kann man, glaube ich, was Seriöses dazu sagen, wie man denkt, dass das Spiel ausgeht. Aber ich glaube nämlich, die ganze Welt denkt, Arsenal wird es eh verhauen. Und da, wenn das jetzt ein Mikel Arteta clever macht, dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar so ist. Also wenn er es schafft, dass er glaubhaft vermittelt und sagt, die ganze Welt glaubt sowieso, dass er es verkackt. Also geh mal raus und verkacken es. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die wieder etwas entspannter aufspielen und dann plötzlich auf City den Druck machen, wenn die das Tor nicht erzielen. Alles ist klar, ne? Das EFL Cup-Finale in Sachen Performance, das dürfen sie nicht wiederholen, weil das hat mich noch mehr schockiert als das Bournemouth-Spiel, wenn ich ehrlich bin. Einfach nur, was die Umsetzung betrifft. Gar nicht mal den Plan, sondern die Umsetzung. Das möchte ich jetzt sehen und freue mich drauf, ehrlicherweise am Sonntag, das zu sehen. Und das war's. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Vielleicht müssen wir noch zwei Sätze zu Bernardo Silva verlieren, weil wir wissen jetzt...
Die Leistung gegen Bournemouth, wenn das der Spirit ist, dann geht's in die Hose.
Ja, klar. Aber mein Gott.
Ja, ich sag noch. Aber dieser Spirit, der darf sich nicht wiederholen. Dann haben sie eine Chance, wenn sie das wiederholen, wenn sie so spielen wie gegen Bournemouth, und wenn das die Einstellung ist, dann gehen die gnadenlos unter.
Gut möglich, ja. Zwei Sätze noch zu Bernardo Silva, weil wir wissen ja, dass der Pep Landers hat sich da verquatscht, dass der den Verein verlassen wird am Ende der Saison, auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Klammer auf, hoffentlich geht er in die Major League Soccer, Komma zu Inter Miami, Klammer zu.
Ablösefrei FC Barcelona, ich wette.
Ich glaube auch. Es steht irgendwie ja schon seit Jahren im Raum, dass er das gerne machen wollen würde, und ich würde auch tippen, dass er es tut, und ich glaube, da könnte er auch ganz gut altern, aber ich würde es trotzdem gerne sehen. Also der geht, glaube ich, im Zweifel ist eh, ich glaube, LAFC ist interessiert oder Galaxy, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall nicht Miami, wenngleich, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass Lionel Messi mal das Telefon in die Hand nimmt und sagt, du, gar nicht mal so schlecht, neues Stadion und so. Aber ganz ehrlich, er hatte letzte Saison mal eine Phase drin, da war er echt schwach. Für seine Verhältnisse, da dachte ich schon, oh, ist er vielleicht sogar washed. Aber der ist unfassbar. Ist der Spieler, der das Pressing auf sich zieht, aber sich auch entziehen kann, ist derjenige, der es vorne einleitet. Wahrscheinlich der cleverste Spieler auf dem Planeten im Moment. Mir fällt zumindest keiner ein, den ich jetzt fußballtaktisch als intelligenter einstufen würde als Bernardo Silva. Hat immer noch diese Gabe, dass er in ganz besonderen Spielen nochmal ganz besonders aufdreht. Und ich sag das, wie es ist. Ich habe es auch bei Sky Sport PL auf Instagram unter die Meldung drunter geschrieben, dass ich nicht sehe, wer den ersetzen soll. Irgendwie, also du kriegst keinen weltweit und du kriegst schon gar keinen innerhalb des City-Kaders. Das wird denen monströs wehtun, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Finde es ein bisschen schade, dass wir den aus der Premier League verlieren werden. Also weil ich meine, Premier League wechseln kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Das wird ja nicht passieren.
Kann ich auch nicht.
Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für diese Woche. Ihr seid gerne noch darauf hingewiesen. Wir sind jetzt seit einem Monat draußen mit unserem Buch. Hoffentlich haben die TV im Himmel. Alle großen Medienhäuser haben, glaube ich, ihre Artikel dazu geschrieben. Mir fällt zumindest keins ein, dass es nicht getan hätte. Die Rezensionen sind äußerst positiv. Eure auch. Manche davon haben wir veröffentlicht. Vielleicht legen wir diesbezüglich auch sogar nochmal nach, ohne das jetzt überstrapazieren zu wollen. Aber die allermeisten von euch, die es gelesen haben, haben uns auch nochmal geschrieben, dass ihr uns ein ganzes Stückchen näher gekommen seid, was uns dann sehr freut, weil das ist auch die Idee, manches dahinter zu verstehen. Und bis heute würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr euch das Buch zulegt, idealerweise auch noch lest, aber nur wenn ihr davon überzeugt seid, schaut euch selber gerne um, schaut euch die Rezensionen auch bei Amazon zum Beispiel an, die es gibt, da werdet ihr auch lesen. Ich glaube, dass es bis dato ausschließlich 5 Sterne gegeben hat. Und selbst auch die differenzierter sind, die Freunde zum Beispiel hat ein bisschen differenzierter, glaube ich, Bericht erstattet, aber das tun die immer, wenn es nicht gerade ein Autor von den Freunden selbst ist, dann ist aber trotzdem am Ende eine relativ klare Leseempfehlung rauszulesen. Das bedeutet, ich glaube, da ist uns gemeinsam mit Kalb Sotter was ganz Gutes gelungen, was euch, so komisch das klingt, unterhalten sollte.
Ja, also ich sehe es gerade, dass eigentlich alle Bewertungen, wie du sagst, positiv sind. Mir hat es auch wirklich bis jetzt jeder von euch geschrieben. Manche Leute haben mir geschrieben, dass sie den Teil geliebt haben, wo wir über Fußball reden. Manche haben gesagt, wir kamen die Tränen, als ich den Rest gelesen habe. Viele haben aber auch gesagt, ich hatte gerade selbst den Verlust in der Familie und es hat mir sehr geholfen, euch zu verstehen. Viele haben gesagt, Wahnsinn, ich finde es traurig jetzt zu sagen, weil es einfach dämlich ist, aber es ist so, dass Männer sich trauen, so über ihre Gefühle zu sprechen. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, das zu tun. Aber alle unisono haben mir gesagt, sie haben das Ding in 3 Stunden durchgelesen oder so, weil sie es einfach schnell liest. Und wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass ihr das sagt, dass es noch keinen gab, der irgendwie negativ sich geäußert hat. Deswegen gerne das kaufen. Wie gesagt, nochmal, wir haben ja noch, da will ich bitte auch nochmal an euch, dass ihr mir einfach vielleicht nochmal die Leute, die es gekauft haben und die uns ja ein Bild geschickt haben, das bitte nochmal zu tun, weil wir haben ja noch ein Gewinnspiel offen und wir überlegen gerade, weil es so viele waren und weil so viele sind, die uns wirklich sehr, sehr häufig schreiben, die wirklich auch sehr emotional geschrieben haben, ob wir das nicht vielleicht zusammenlegen können in eine Art, wir machen ein Public Viewing zusammen und mit einer kleinen Lesung oder wie auch immer. Vielleicht schickt ihr uns die Bilder mit dem Buch noch einmal. Am besten, wenn es geht, sogar dem Click and Rush Account bei Instagram mit Bild und bitte mit eurem Ort, an dem ihr wohnt und vielleicht auch, ob ihr bereit wärt, einen größeren Weg auf euch zu nehmen. Nicht jetzt irgendwie 700 Kilometer, aber vielleicht ein bisschen, dass wir sagen, wir treffen uns in der Mitte Deutschlands allesamt und schauen dann, dass wir da irgendwie ein Public Viewing hinbekommen, weil es wäre halt irgendwie schade, einem das zu geben und anderen nicht. Wir schauen einfach mal, wie wir es hinbekommen. Wir schließen jetzt noch nichts aus, aber das, glaube ich, ist die Idee, dass wir einfach mal sagen, vielleicht seid ihr alle dazu bereit zu sagen, hey, pass auf, wir fahren ein paar Meter und sehen uns dann dafür aber alle mal und machen wirklich eine große Party im Sommer, in dem wir uns alle, wo wir uns alle sehen. Wir haben zum Beispiel ein Angebot von einem Kollegen von uns aus Wolfsburg, der dort eine Sportsbar hat oder beziehungsweise Kontakt zu einer hat. Vielleicht aber auch in München, dass ihr sagt, ihr kommt nach München und wir gehen in die Stadion an Schleißheimer, in dem eine absolute Kultkneipe, die ihr alle kennt, die wir alle kennen, und dass wir uns vielleicht da treffen. Schreibt uns bitte einfach mal eure Gedanken und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das wäre so meine Idee und ich glaube, das wäre wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns einfach mal ein bisschen absprechen diesbezüglich. Trotzdem schon mal vielen Dank für die positiven Zuschriften, für die Bewertungen, für all eure Käufe. Das hat uns sehr, sehr viel bedeutet. Der es noch nicht getan hat, wir laden jeden dazu ein, weil nochmal, ein Buch tut vielleicht euch nicht weh, hilft uns aber enorm, nicht weil wir Geld verdienen, sondern weil halt damit logischerweise auch so ein wenig die Bereitschaft in der Öffentlichkeit besteht, dass wir vielleicht doch nochmal irgendwas Größeres machen und das ist ja immer so in der Wechselwirkung. Deswegen, vielen, vielen Dank euch auf jeden Fall schon mal, dass ihr jetzt auch so lange ohne uns ausgehalten habt und es war schön, euch wieder quasi zu fühlen, wenn auch nur dann wissentlich, dass ihr uns bald hören werdet und wir sagen natürlich noch und das obligatorische Cheers und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Und?